noch mehr zu Hause. So, ich komme gern zu euch und diene am Wort. Es ist mir eine Freude, das zu tun, heute ganz besonders an diesem ersten Adventssonntag. Diesen ersten Adventssonntag finde ich immer den schönsten. Der ist besonders, weil er diese Zeit, diese besondere Zeit für uns einleitet. So werde ich heute auch eine Predigt halten zum ersten Advent, zur Adventszeit und versuchen, für uns das wieder neu entdecken zu lassen. Was ist da Gravierendes passiert? Ist da was Spektakuläres passiert, wie wir sagen oder fragen würden heutzutage? Daher meine Predigt heute Morgen zum Thema die Ankündigung der Geburt Jesu. Advent ist ja Erwartung. Es kommt was. So, die Ankündigung der Geburt Jesu. Skandalgeschichte für die einen oder Wunder Gottes für die anderen. Die Frage stellt sich an uns heute Morgen. Was machen wir da draus? Wir befinden uns in der Adventszeit, wie schon gesagt. Eine besondere Zeit, die man entweder liebt oder für einige hasst. Einige von uns mögen die weihnachtliche Dekoration, das besondere Ambiente dieser Zeit. Viele hassen den Rummel in unseren Städten und Ortschaften. Vielleicht die Weihnachtsmärkte und die vollen, überhaupt die vollen Einkaufshäuser. Das ist unsere Zeit. Eigentlich sah die ursprüngliche Adventszeit in Judäa ganz anders aus. Ich werde versuchen, euch zurückzunehmen, 2000 Jahre. Dass ihr euch mal vorstellen könnt, was da Gravierendes passiert ist. Der kleine jüdische Staat lebte schon lange unter fremder Herrschaft. Die Griechen und dann die Römer hatten ihre Herrschaft schon ein paar Jahrhunderte ausgeübt. Die Oberschicht Judäas hatte sich sehr gut an diese fremde Kultur gewöhnt und mit ihr paktiert. Denken wir vielleicht an die Sadduzäer. Die hatten sogar ihre Kinder in griechische Schulen geschickt. Das war natürlich ein Affront für die gläubigen Juden. Die Frommen im Land, die Pharisäer und die politisch aktiven Widerstandskämpfer, die sogenannten Zeloten oder Sikari, wie man sie auch nannte, die riefen immer wieder zum Widerstand gegen die Besatzungsmacht auf. Sie empfanden, dass die Umstände, obwohl schon lange vorhanden, unerträglich sind. Und man unbedingt eine Änderung herbeiführen muss. So haben sie einen bewaffneten Widerstand organisiert. Die Frömmsten unter den Juden glaubten, dass Gott selbst eingreifen würde. Ja, aber wie? Stellt euch vor, wenn man über 200 Jahre Fremdherrschaft schon erlebt hat. Wie? Hatten die Propheten nicht das Kommen eines Befreiers, eines Messias vorausgesagt? Das müsste doch eine hervorragende Persönlichkeit sein. Ein starker Mann, ein Befreier, dem es gelingt, die Römer zu verdrängen und das Königreich Israel wieder herzustellen. Aber Gottes Handeln in der Geschichte sah ganz anders aus. Alles fing an mit einer menschlich gesehen Skandalgeschichte. Nämlich, ein lediges, junges Mädchen wird schwanger. Das muss doch kein außergewöhnliches, weltumwerfendes Ereignis sein. Eine Skandalgeschichte, heutzutage würde man sagen, vielleicht für die Boulevardpresse. Oder ein Gerichtsfall. Mindestens damals hätte das sein können. Denn der Verlobte hätte sie ja vor Gericht zitieren können und verurteilen lassen können und hätte dazu noch Recht bekommen, weil das Verlobungsgelübde gebrochen wurde. Etwas ganz Schlimmes. Somit haben wir diese Situation, eine ganz dramatische Situation damals. Und ich möchte jetzt mit euch den Bibeltext lesen. Ich glaube, er wird etwas verständlicher für uns. Matthäus 1, 18 bis 25. Ich werde aus der Einheitsübersetzung lesen, euch vielleicht nicht ganz so vertraut wie die Elberfelder oder die Luther, aber etwas verständlicher. Ab Vers 18 bis Vers 25 im ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ein sehr wichtiger Zusatz natürlich. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, Sie hören wir es ein zweites Mal, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles, schreibt Matthäus, erklärt Matthäus, ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Ja, Zitat dann aus Jesaja: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Eine Anmerkung von Matthäus: Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Ein wunderbarer Text, ein Text, mit dem die einen nicht wissen, was sie anfangen sollen, und die anderen sehen ihn als Wunder Gottes. Matthäus beschreibt hier ein Drama, ich nenne es mal ein Drama in vier Akten. Ein Drama, das dank göttlichen Eingreifens doch ein Happy End hatte. Wäre es nicht Gottes Plan mit der Menschheit gewesen, so wäre diese Geschichte sicher anders ausgegangen. Matthäus ist es gelungen, die dramatischen Vorgänge zu schildern. Beginnen wir mit dem ersten Akt, Vers 18. Matthäus berichtet, dass das junge Mädchen Maria aus Nazareth, das war dieses galiläische Bergland, Hochland, dass dieses junge Mädchen plötzlich schwanger ist. Es überrascht uns sicherlich nicht zu hören, dass die Nachricht, dass ein unverheiratetes Mädchen schwanger wurde, damals im Spätjudentum ganz anders aufgenommen wurde als heute. Wir kennen ja unsere Zeit. Dazu muss man Folgendes wissen. Die jüdischen Mädchen damals heirateten gewöhnlich nach Eintritt der Geschlechtsreife im Alter von 13, 14 Jahren. Daher auch spreche ich von einem Mädchen in einem zarten Alter noch. Sie wurden vom Vater eigentlich in Heirat gegeben und es wurde sogar ein Brautpreis bezahlt. So, das war eine teure Angelegenheit. Der Weg in die Vermählung begann mit der Verlobung. Vielleicht kennen wir noch solch eine Sitte, eine Verlobung. Das ist noch übrig geblieben. Die Braut wurde dem Bräutigam versprochen. Bitte schön, merkt gut. Nicht die zwei zukünftigen Ehepartner versprechen Treue und Liebe einander. Nein, der Vater gibt seine Tochter dem Bräutigam. Es kam durch die jüdische Verlobung ein rechtsverbindliches Ehesprechen zustande, schon bei der Verlobung. Aber die eheliche Gemeinschaft, die wurde erst nach der Heimholung der Braut durch den Bräutigam, das ist die sogenannte Vermählung oder Heirat, meist ein oder eineinhalb Jahr später, so die eheliche Gemeinschaft wurde ein Jahr oder eineinhalb Jahre später aufgenommen. Und das junge Mädchen wohnte noch wohl aufgehoben im elterlichen Haus. Wir haben heutzutage in unserer westlichen Kultur keine Ahnung, wie das damals war. Bitte vergib mir, wenn ich sage, vielleicht sind die Vermählungsriten in muslimischen, traditionellen muslimischen Familien vielleicht noch dem etwas viel näher, als was unsere westlichen Sitten sind. Ganz einfach, weil diese muslimischen Sitten aus dem Mittleren Osten kommen und ein Stück Tradition aus dem Mittleren Osten widerspiegeln. Das Allerschlimmste, was passieren konnte, war, und jetzt haben wir es, dass das junge Mädchen schwanger wurde. Wer eine Jungfrau schwängerte, musste dann diese heiraten, können wir nachlesen im Alten Testament, und den Verlobten entschädigen. Deshalb habe ich auch von einem Drama gesprochen. Matthäus beschreibt die dramatische Situation in schlichten Worten. Er schreibt Folgendes: Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Ende des Zitats. So viel hatte Maria oder vielleicht die Mutter oder die Familie gemerkt. Vielleicht hatte die morgendliche Übelkeit eingesetzt oder merkte sie das Aussetzen ihrer Tage. Die Tatsache, ich bin schwanger, wurde unwiderruflich wahr für Maria. Maria war sicher ganz durcheinander, dass sie ja wusste, dass sie mit keinem Mann geschlafen hatte. Können wir uns das vorstellen, was das heißt? Was würde Josef, ihr Verlobter, tun? Wie würden die Eltern, die Verwandten, die Nachbarn etc. reagieren? Für uns verläuft diese Geschichte viel zu glatt. Warum? Eben weil wir das Happy End kennen. Ja? Jeder spielte sich in dieser Familie ein wahres Drama ab. Maria konnte ja nicht einmal den Namen ihres Lovers verraten. Können wir uns das vorstellen? Ich denke, die Familie hat immer wieder gefragt und nachgefragt. Ja, Maria, was ist da passiert? Wer würde für den entstandenen Schaden aufkommen? Das würde vielleicht die Familie in den Ruin treiben. Die Familie würde auf Dauer mit der Schmach und der gesellschaftlichen Blamage konfrontiert sein. Die Ehre der gesamten Familie war befleckt, um Begriffe aus dem Mittleren Osten zu nehmen. Das ganze Geschehen war für Maria und die ganze Familie am Anfang eine Tragödie. Wir können uns ja vorstellen, wenn das die ganze Geschichte gewesen wäre, was das bedeutet hätte. Dann kommt ein zweiter Akt, Vers 19. Josef, ihr Verlobter, erfährt von ihrer Schwangerschaft und entschließt sich in aller Stille, heißt es, von ihr zu trennen. Josef zeigt Verständnis für die Situation von Maria und ihrer Familie. Matthäus beschreibt ihn eigentlich in lobenden Worten. Er schreibt, Josef war gerecht. Vielleicht können wir fragen, müssen wir uns fragen, wie äußerte sich diese Gerechtigkeit? Da gibt uns Matthäus bestimmte Details. Josef will kein öffentliches Aufsehen erregen, sondern er betreibt Schadenseingrenzung. Er beschützt die Ehre der Familie, indem er, wie es heißt, in aller Stille vorgeht. Er handelt diskret und vermeidet, Maria bloßzustellen. Die Schlachterübersetzung übersetzt hier an den Pranger zu stellen. Wir würden vielleicht schlussfolgern, ja, das ist ein Zeichen seiner Liebe gegenüber Maria. Matthäus erklärt uns, dass Josef ein gerechter Mensch war. So er verlangt keine öffentliche Vergeltung. Und er zieht Maria und ihre Familie nicht durch den Dreck. Welch eine vorbildliche Haltung will uns Matthäus damit sagen. Wir können uns natürlich ein Stück davon abschneiden, wie Josef gehandelt hat, wenn wir in einer schwierigen Situation sind. Jedoch fasste Josef die Entscheidung, die auch logisch erscheint, sich von Maria zu trennen. Das heißt, das Verlobungsgelübde offiziell zu brechen. Das Vergehen von Maria konnte ja nicht ohne Konsequenzen sein. Er war ja nicht der Vater des Kindes. Und dazu wurde er betrogen und um seine Bräutigamsrechte gebracht wurden. Denn Maria war ja keine Jungfrau mehr. Dann kommt ein dritter Akt, von dem Matthäus berichtet, Vers 20 und folgend. Ein Engel des Herrn erscheint Josef im Traum und klärt ihn über die Umstände der Schwangerschaft auf. Wir wissen, Josef ist entschlossen, sich von Maria zu trennen und die Verlobung rückgängig zu machen. Jedoch geschieht etwas Außergewöhnliches. Ein Engel des Herrn erscheint ihm und ermutigt ihn, sich nicht von Maria zu trennen. Denn der Herr steht hinter all dem, was geschehen ist. Wir wissen, Josef war fest entschlossen, sich zu trennen. Er kam nicht zur Ruhe. Und in diese Situation hinein spricht Gott zu ihm. Im Traum spricht ein Engel ihn an, der Engel Gottes. So nicht irgendein Engel, sondern der Engel Gottes. Wir würden sagen, Gott redete zu ihm. So mindestens war er offen für Gottes Reden. Dieser Engel will die Furcht aus ihm vertreiben und das Vertrauen in Maria wiederherstellen. So teilt er ihm ein Geheimnis mit. Maria ist dir treu geblieben. Ja, wieso, würden wir rückfragen? Wie ist das möglich, muss er sich gefragt haben. Denn die entstandene Schwangerschaft ist, wenn es auch geheimnisvoll für uns klingt, von göttlichem Ursprung. Da heißt es Vers 20, das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Ein Wunder Gottes ist in Maria geschehen, denn sie hat keinen Mann gekannt. Das heißt, sie hat mit keinem Mann geschlafen und doch ist sie schwanger. Der Heilige Geist wird von Matthäus als Zeugungsagent genannt. Vers 18 auch haben wir diesen klaren Hinweis, durch das Wirken des Heiligen Geistes wurde das Kind gezeugt. Eine Herausforderung an uns natürlich. Was machen wir draus? Ganz schwierig für einen Mediziner, glaube ich, einen Naturwissenschaftler, für einen denkenden, modernen Mensch. Ganz schwierig. Ein Sohn wird geboren werden, wird dem Josef mitgeteilt. Es wird ein Sohn sein. Aber nicht nur dies, sondern er wurde von Gott zum Erlöser der Menschheit erkoren. So, er hat einen ganz bestimmten Auftrag, einen göttlichen Auftrag. Das ist nur der Anfang, diese göttliche Zeugung. Dahinter steht ein ganzes Programm, wie wir sagen würden. Deshalb soll sein Name Jeschua, Retter, Erlöser heißen. Und der Engel fügt hinzu, dass dieser Jeschua sein Volk, das heißt Israel, von seinen Sünden erlösen wird. Keine Anmerkung. Haben Sie von den Sünden erlöst werden wollen? Nein, sie wollten befreit werden. Und da weiß der Herr, dass es zuerst Buße und Vergebung braucht, bis Gott wieder eingreifen kann. So, Jeshua wird geboren werden. Er wird der Sohn der Maria sein. Ich komme zum vierten Akt, zum letzten. Josef erwacht aus dem Traum und handelt entsprechend, Vers 24. Können uns vorstellen, Josef wacht auf vom Schlaf. Er reibt sich die Augen vielleicht und fragt sich, ist das wahrlich so gewesen? Hat Gott zu mir geredet durch einen Engel und er weiß, das ist so. Und jetzt muss er entsprechend seinem Traum handeln. Er geht höchstwahrscheinlich zu Maria und ihrer Familie nach Nazareth. Er will ihnen vom seltsamen Traum erzählen. Josef ändert dann seine Trennungsentscheidung, denn er hat begriffen, dass Gott hier am Werk ist. So der fromme, der gläubige Josef nimmt Gottes Reden ernst und handelt entsprechend. Er ist jetzt bereit, seine Braut heimzuholen, das heißt, die eheliche Gemeinschaft einzugehen. Er stellt sich unter Gottes Plan und erkennt, dass Gottes Wirken Vorrang hat. So Josef nahm Maria, seine Verlobte, zu sich, schreibt Matthäus. Sie stand, in anderen Worten, unter seinem Schutz. Matthäus liefert uns sogar einen Detail, der für ihn wahrscheinlich sehr wichtig war. Obwohl Josef mit Maria hätte verkehren können, sagt uns Matthäus, tat er es nicht bis zur Geburt von Jeshua, von Jesus. Vielleicht will Matthäus damit seine Ehrfurcht vor dem Sohn Gottes unterstreichen. Josef war auch bei der Namensgebung dem Engel des Herrn gehorsam. Matthäus sagt uns, er nannte den Sohn Marias Jeshua, Jesus, der Retter, der Erlöser. Matthäus geht einen Schritt weiter. In seiner Redaktion erklärt er uns anhand vom Jesaja-Buch, warum dies so geschehen musste. Nämlich, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten Jesaja gesagt hatte. Seht als Zeichen, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Einen Sohn wird sie gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Im Kontext vom Jesaja-Buch, wenn wir nachlesen, Kapitel 7, Vers 14, ist das Zeichen der gebärenden Jungfrau nicht sehr erfreulich. Denn es ist Teil einer Strafanordnung gegen Judäa. Das assyrische Heer sollte ihr Land einnehmen. Vielleicht ist da auch viel Missbrauch geschehen. 622 geschah das. Aber hier in dieser Darstellung der Geburt Jesu durch Matthäus wird dieses Bild ganz neu aufgegriffen. Im Gegensatz zu Jesaja und seinem Zusammenhang. Hier ist es Teil einer Heilsversprechung. Der Sohn Gottes, Jesus, wird auch Immanuel genannt. Gott mit uns, der Gott, der eine Gott, der sich uns offenbart. Jeshua, Jesus, Retter, Erlöser soll er sein. Ich komme zum Schluss dieser Predigt. So erzählt uns in einer spannenden Weise Matthäus die Geschichte der sogenannten jungfräulichen Empfängnis Marias. Wie viel wurde schon über diesen Text geschrieben und gestritten und gespottet vielleicht? Lukas erwähnt auch diese Geschichte, obwohl er von einem Traum der Maria erzählt. Sie auch brauchte Gottes Reden, um zu begreifen, was mit ihr geschehen ist. Jetzt könnt ihr entscheiden, Skandalgeschichte oder Wunder Gottes? Fragezeichen. Der moderne Mensch, der moderne rational denkende Mensch hat große Mühe, diese Geschichte stehen zu lassen, weil er sie nicht erklären kann, weil er sie nicht versteht, weil er sie nicht nachvollziehen kann. Aber seien wir doch ehrlich, alleine schon der Name Immanuel, Gott mit uns, oder der Name Jeshua, Erlöser, Retter. Diese zwei Namen können wir nicht erklären, sondern wir müssen sie mit einem glaubenden Herz und Verstand annehmen und sagen, Gott, wir glauben dir. Ihr wisst ja, was Glauben heißt. Vertrauen. Wir vertrauen dir, dass es wahr ist. So, beide Namen und diese ganze Erzählung hier steht für ein wundersames, unerklärliches Wirken Gottes unter uns. Wer nach dem wahren Sinn vom Advent und Weihnachten fragt, kommt am Glauben an Gottes Offenbarungswunder nicht vorbei. Habe Mut zu glauben, möchte ich einem jeden heute Morgen zurufen. Weihnachten ist ein Wunder Gottes. Denn das Advent und das ganze Wirken Gottes kann nur auf unserem Glauben beruhen. Mit unserem Verstand kommen wir sehr schnell an unsere Grenzen. Amen. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit auch und gebe euch auch diesen Text und diese Geschichte als Begleitung für diese Adventszeit mit. Amen.